Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, sei mit euch. Amen. Ja, heute geht es um die souveräne Hilfe unseres Gottes. Seine souveräne und gnädige Hilfe, die der einzige Grund ist, warum wir in irgendetwas bestehen, irgendetwas erreichen und irgendwelche Fortschritte machen können. Aber da kommen wir auch schon gleich zu einem typischen Problem, was wir Christen immer wieder haben. Was bedeutet das? Ich kann allein durch Gott siegen, wie jetzt hier zum Beispiel der Titel lautet. Warte ich jetzt einfach? Mache ich nichts? Weil es ist ja allein Gott, der tut und allein Gott, der bewirkt. Und alles, was ich selber mache, ist es nicht Selbstgerechtigkeit? Also lehne ich mich zurück und warte? Nein, den meisten ist klar, das kann nicht sein. Ich will diesem Gott dienen. Ich will ihm folgen. Ich will dem, der alles für mich gegeben hat und dem ich gehöre, für den will ich leben. Also fangen wir an, uns zu bemühen. Wir bemühen uns in der Heiligung, wir bemühen uns, gute Dinge zu tun, wir bemühen uns, große Sachen aufzubauen, Missionswerke, Gemeinden, was auch immer, eine kleine Kinderstunde. Wir kämpfen und setzen uns ein und irgendwann sind wir ausgebrannt und fragen uns, wieso geht es nicht voran? Bin es jetzt wieder nur ich, der arbeitet? Wo ist Gottes Hilfe? Ja, wie bringen wir die zwei Dinge zusammen? Gottes souveräne und gnädige Hilfe und unsere Mühe und unseren Dienst. Ja, unsere Pflicht für Gott. Und unsere Geschichte heute ist eine, die genau in diesem Problem ansetzt. Und ich sage mal, eine Hilfestellung gibt. Wir machen weiter im 1. Könige-Buch. 1. Könige 20, und ich sag's euch, schnallt euch an. Uns erwartet eine ungewöhnliche, herausfordernde Geschichte. Ja, es ist eine Geschichte mit den epischsten Schlachten der Bibel. Mit einer. Die Geschichte von zwei Kriegsherren. Absurde Aufforderung, unverständlicher Gnade, gigantischen Egos und satten Löwen. Aber besonders ist es ein Teil der Geschichte von Elia. Ich finde, man kann diesen Abschnitt als einen Geheimhöhepunkt der Geschichte von Elia bezeichnen. Warum geheim? Nun, Elia kommt nicht einmal in der ganzen Geschichte vor. Nicht einmal. Aber spulen wir einen Moment zurück, ja? Wie in jeder anständigen Serie müssen wir auch heute erstmal durch das, was bisher geschah. Elia spielt ja im Nordreich, Königreich der 10 Stämme, Israel, ein Volk, das im Götzendienst lebt. Und die Spirale geht bergab. Ja, immer mehr, immer extremere Arten von Götzendienst werden beliebt. Gottes Volk lebt böse, gottlos. Und es gibt einen Mann, der dem Volk in diesem Weg vorangeht und diese Entwicklung fördert. Und das ist König Ahab. Ein kleingeistiger, arroganter Despot mit einem fragilen Ego. Ja, das Einzige, was fragiler ist als sein Ego, ist seine Politik. Ahab macht, was er will. Und er will vor allem eines. Er will das, was Gott nicht will. Ahab selber wird aber übertroffen von seiner legendären Frau, Isabel. Sie ist die, die Ahab in seiner Suche nach neuen und exzessiverem Götzendienst antreibt und die durch ihre Machtfantasien durch ihn auslebt und vor allem gewaltsam gegen die Männer Gottes in Israel vorgeht. So. Und das ist die Situation und das Land, dem sich Elia jetzt stellen muss. Und Elia beweist, ihr kennt ja die ganzen Geschichten, die gewaltige Macht und Herrschaft Gottes in seinem Dienst. Ja, er steht für Gott in diesem abtrünnigen Volk. Er bewirkt Dürre und Hungersnot, also Gott, und lässt Feuer vom Himmel regnen. Durch Elia vernichtet Gott die Götzendiener und beweist seinem Volk, dass er allein Gott ist. Elia vollbringt unglaubliche Wunder. Eins nach dem nächsten. Er kämpft für Gott. Bis sich Isabel ihn vorknüpft. Elia flieht panisch davon. Er hat Angst zu sterben. Er flieht und bricht erschöpft zusammen. Ja, das ist jetzt der Bereich der letzten Predigt zu diesem Buch. Elia ist am Ende. Burnout. Er hat für Gott gekämpft, aber der Kampf zeigt kein Ende und irgendwie keinen Fortschritt. Und so schreit Elia in 1. Könige 19, Vers 4 zu Gott. Er sagt, es ist genug, so nimm nun, Herr, mein Leben. Und in 1. Könige 19, Vers 10 erklärt er seine Verzweiflung. Ich habe heftig geeifert für den Herrn, aber ich allein bin übrig geblieben. Ich habe dein Werk getan, Gott, aber alles war umsonst. Und dann begegnet Gott Elia. Elia ist in den Horeb, in eine Höhle geflohen, und außerhalb dieser Höhle zieht Gott in seiner Herrlichkeit vorbei. In 19, Vers 11. Siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, Elia, was willst du hier? Eine unglaubliche Begegnung. Ja? In der ganzen Geschichte von Elia ist Gott wie der Wind, wie ein Erdbeben. Ja, er ist ja wirklich wie das Feuer und verzerrt alle, wortwörtlich. Aber hier ist er nicht in diesem. Gottes Stimme kommt aus dem stillen, sanften Säuseln. Säuseln ist ein lustiges Wort, aber in anderen Übersetzungen steht Wehen oder sowas. Ja, ist auch nicht wichtig eigentlich. Wichtig ist die Kombination der drei Wörter. Es ist still, es ist sanft, es ist Säuseln. Also nicht mal ein richtiger Wind. Kaum spürbar. So begegnet Gott Elia. Warum gehe ich da so genau drauf ein? Keine Angst, ich habe mich nicht im Kapitel vertan. Diese Begegnung am Berg Horeb ist so etwas wie ein Schlüssel für unseren Predigttext. Und unser Predigttext ist die Antwort auf diese Begegnung. Ja? Behalten wir das Säuseln also mal im Ohr und kommt später darauf zurück. Gott spricht jetzt zu Elia und erklärt ihm drei Dinge. Also erstens gibt er ihm einen Auftrag, zweitens bestimmt er einen Nachfolger und drittens sagt Gott zu Elia in 19, Vers 18, ich aber habe in Israel 7000 übrig gelassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. 7000 übrig bleiben lassen, ja? Das heißt, du bist nicht allein. Es gibt 7000, die ich übrig gelassen habe. Und ich bin es, der bestimmt, was aus diesem Volk und dieser Welt wird. Ja, nicht Isabel, ich. Die Predigt vom letzten Mal endete damit, dass Elia Elisa als Nachfolger beruft. Und jetzt starten wir gespannt in das nächste Kapitel und erwarten aufgeregt, wie Elia und Elisa gemeinsam Elias bedeutsamen Auftrag ausführen. Die 7000 aus den Fängen der Isabel retten und eine unzertrennliche Freundschaft entwickeln. Wäre ein Film, den ich mir anschauen würde. Aber im Vergleich zu dieser atemberaubenden Geschichte Gottes, die uns tatsächlich in diesem Kapitel erwartet, relativ 0815. Die Geschichte Gottes in diesem Kapitel. Kriegsherren und das Wort des Herrn. Der erste Akt. Der eine Grund für den Sieg. Ja, es geht direkt los. Kapitel 20, Vers 1. Wir erwarten, jetzt geht es los mit Elia und Elisa, aber es kommt. Und Ben-Hadad, der König von Aram, versammelte seine ganze Heeresmacht und 32 Könige waren mit ihm und Pferde und Wagen, und er zog herauf und belagerte Samaria und führte Krieg gegen es. Zack, direkt mittendrin. Völlig unvermittelt lassen wir Elia und seine Sache zurück und seine Wanderung und beginnen mit dem Einleitungssatz eines Kriegsepos. Ja, Ben-Hadad. Wenn ihr Ahab schlimm fandet, habt ihr Ben-Hadad noch nicht gesehen. Das zeigt schon sein Name. Ja? Hadad ist ein heidnischer Gott. Ben ist der Sohn. Ben-Hadad ist der Sohn Gottes. Und der Name ist Programm. Ja? Ben-Hadad bringt das Wort Selbstinszenierung und Größenwahn auf eine ganz neue Ebene. Er versammelt seine ganze Heeresmacht und 32 Könige. Zumindest nennt er sie Könige. Wir sehen später, dass sie eher so ein bisschen glorifizierte Bürgermeister sind, die gar nicht so viel zu sagen hatten. Aber, also wahrscheinlich so eine Art Vasallen, Unterkönige. Er nennt sie Könige, weil dann ist er der König der Könige, Leute. Quasi Kaiser von Aram. Er sammelt seine Armee, seine Unterkönige, seine Pferde und Wagen. Also die krassesten Panzer der Zeit. Ja, Pferde und Wagen kommt sehr oft im Alten Testament und gerade in diesen frühen, in den ersten Büchern der Bibel vor. Das ist die Kavallerie der Zeit. Also wenn man von Reitern hört in der Bibel, ist immer ein Wagenreiter gemeint. Ja? Man hat es mit dem Reiten der Pferde in die Schlacht erst später, kurz vor Christus, angefangen. Das heißt, man saß nicht auf dem Pferd, man saß hinter dem Pferd. Und alle anderen waren Fußsoldaten und hatten ziemlich einfache Waffen und Rüstung, relativ simple Formation. Ja? Also die ganze Kriegstechnik und Doktrine war noch nicht so weit fortgeschritten, außer diese Streitwagen. Die Streitwagen haben alles umgemäht. Ja? Also das erkläre ich euch, weil das wirklich oft in der Bibel vorkommt. Und es ist immer, die sind irre teuer, die Dinger. Ja? Die Räder brechen bei jedem Pups ab, dann muss es komplett neu machen. Die Pferde zu halten war noch überhaupt nicht so gewöhnlich. Es gab nicht so viele Pferde, die waren relativ klein. Ja? Da musste man richtig viel Geld investieren. Aber wenn man die hatte, dann hat ein Streitwagen Hunderte fertig gemacht. Ja, also es ist nicht nur furchteinflößend, dass er da mit seinen Wagen anrückt. Es ist auch eine ziemliche Angeberei. Vor allem eine Angeberei. Ben-Hadad war ohne Zweifel bei weitem überlegen. Ja? Und er marschiert darum auch ungehindert nach Samaria. Er kommt vor Samaria und verkündet seine bescheidenen Friedensbedingungen. 20, Vers 3. So spricht Ben-Hadad: Dein Silber und dein Gold gehört mir. Und deine schönsten Frauen und Kinder gehören auch mir. Und damit ist dann eigentlich alles gesagt. Man kann sich richtig vorstellen, wie er sich vor seine 32 Könige stellt und dieser ausgefeilte diplomatische Angebot so dann verkündet, so, schaut mal Leute, was ich jetzt sage. Und Ahab, der sieht ein, wenn er geschlagen ist. Ja? Gegen so einen Angeber kann auch Ahab nichts ausrichten. Ja, also da sieht sogar sein Ego klein aus. Und er nimmt die Bedingungen respektvoll an. nicht das, was wir erwarten bei dieser Bedingung, aber er tut es. Und auch nicht das, was Ben-Hadad erwartet hat. Wie soll er denn jetzt seinen 32 Freunden die neuen Streitwagen in Aktion zeigen? Aber er sieht seinen Fehler ziemlich schnell ein. Ja? Die Forderung war zu ungenau. Also schickt er einen zweiten Boten, Vers 5 und 6. So spricht Ben-Hadad: Wohl, ich habe zu dir gesandt und sagen lassen, du sollst mir dein Silber und dein Gold und deine Frauen und deine Söhne geben. Aber der Deal hat sich geändert. Jetzt will ich auch das, was in deinen Augen lieblich ist. Und das ist jetzt zu viel für Ahab. Also die Frauen und die Söhne, das wäre ja okay gewesen, aber doch jetzt nicht das, was er gerne hat. In seiner Empörung ruft Ahab die Ältesten von Israel zu sich und erklärt die Lage. Erkennt doch und seht, dass dieser Böses vorhat. Denn jetzt hat er zu mir gesandt, um meine Frauen und meine Söhne und mein Silber und mein Gold zu fordern. Und ich habe es ihm nicht verweigert und trotzdem kommt er nochmal wieder. Ich meine, ich weiß nicht so ganz, wie wir Ahab hier verstehen sollen, weil ich weiß nicht, ob ein gigantisches Heer vor der Haustür nicht schon irgendwie ein Indikator dafür ist, dass er Böses vorhat. Aber diese eine Forderung war jetzt das, was das Böse auf den Punkt gebracht hat, in seinen Augen. Die Ältesten und das Volk sind Ahabs Meinung. Ja? Die sagen, nee, das kannst du nicht machen. Vorher war okay, aber jetzt nee. Das bedeutet Kampf. Jetzt gibt es noch so einen kleinen Briefwechsel. Die beiden dissen sich gegenseitig und Ben-Hadads Image wird noch einmal so richtig gefestigt. Während Ahabs letzte Ansage eintrifft, schmeißt Ben-Hadad in seinem Feldlager während der Belagerung eine fette Party mit seinen Königen und betrinkt sich. Und aus der Partystimmung folgt dann der finale Befehl: Jetzt gibt's Krieg. Also eines wird in diesem Abschnitt deutlich, die beiden passen einfach zusammen. Ja, man würde heutzutage sagen, die verdienen einander. Die sind zwei aus einem Schlag. Plötzlich passiert etwas Seltsames. Ich lese jetzt aus Vers 20, Vers 13. Kapitel 20, Vers 13. Aber siehe, ein Prophet trat zu Ahab, dem König von Israel, und sprach: So spricht der Herr. Hast du diesen ganzen großen Haufen gesehen? Siehe, ich will ihn heute in deine Hand geben, und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Und Ahab fragte: Durch wen? Und er sprach: So spricht der Herr, durch die Knechte der Gebietskommandanten. Und er fragte: Wer soll den Kampf beginnen? Und er sprach: Du. Da musterte er die Knechte der Gebietskommandanten, und es waren 232. Und nach ihnen musterte er das ganze Volk, alle Söhne Israels, 7000 Mann. Und sie zogen aus am Mittag. Ben-Hadad aber zechte und betrank sich in den Zelten. Und er und die Könige, die 32 Könige, die ihm zu Hilfe gekommen waren. Aber die Knechte der Gebietskommandanten zogen zuerst aus. Und Ben-Hadad sandte Kundschafter aus, und man meldete ihm und sprach: Es sind Männer aus Samaria ausgezogen. Da sprach er: Gleich, ob sie zum Frieden oder zum Krieg ausgezogen sind, fangt sie lebendig. Jene aber zogen zur Stadt hinaus, nämlich die Knechte der Gebietskommandanten und das Heer hinter ihnen her. Und jeder schlug seinen Mann, sodass die Aramäer flohen und die Israel ihnen nachjagte. Ben-Hadad aber, der König von Aram, entkam auf einem Pferd mit den Reitern. Und der König von Israel zog aus und schlug Pferde und Wagen und brachte den Aramäern eine große Niederlage bei. Plötzlich fühlt es sich an, als wären wir im Buch verrutscht. Ja, das ist doch keine Geschichte vom bösen König Ahab. Das ist eine Geschichte von David oder irgendeinem Richter oder Josua. Aber es ist wahr. Der König, dem Gott sich hier zuwendet, ist der König Ahab. Der schlechteste König, den es bis dahin je gegeben hat im Volk Israel, ist die Bezeichnung, die das Königebuch ihm gibt. Und es ist ja auch nicht so, als würde Ahab, wie das sonst der Fall wäre, im Buch Richter zum Beispiel, sehen, oha, jetzt sitze ich in der Patsche, Gott, ich glaube, ich habe gegen dich gesündigt, ich brauche deine Hilfe. Nein, Gott sendet vorauseilend seinen Propheten zu Ahab. Ahab wollte nur seine Lieblingssachen verteidigen. Trotzdem greift Gott auf atemberaubende Weise ein. Ja, wirklich auf einer der beeindruckendsten Weisen, wie wir sie in der Bibel finden. Also es gibt noch ein paar andere Schlachten, die damit mitteilen können. Und das Schöne ist, wir müssen jetzt nicht lange rätseln, was sich Gott dabei gedacht hat. Gott nennt seinen Grund ausdrücklich. Siehe, ich will ihn heute in deine Hand geben, und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Es gibt einen Grund für den Sieg, und der ist, damit du erkennst, dass Gott der Herr ist. Das ist der eine Grund für den Sieg. Es ist allein Gott, der den Sieg schenkt. Allein Gott, der den Erfolg in irgendeiner Sache schenkt. Und hier in diesem Kampf wird es ja fast schon komisch dargestellt. Ahab soll 232 Knechte auswählen. Vermutlich junge, unerfahrene Männer. Und das sind seine Haupttruppe. Ja? Und dann kommen läppische 7000 zusammen, wenn er ganz Israel mustert. Gegen ein weit größeres Herr. Und Gott macht das nicht nur einmal, er macht es gleich zweimal. Ja? Nach dem ersten Sieg schickt er Gott wieder einen Propheten. Da trat der Prophet zum König von Israel und sprach zu ihm, geh hin, stärke dich und erkenne und sieh, was du zu tun hast. Denn der König von Aram wird gegen dich heraufziehen, wenn das Jahr vorbei ist. Gott kündigt also direkt den zweiten Kampf an, ja? Weil der erste geschah ja auch ein bisschen plötzlich. Ja? Ben-Hadad war betrunken, das war so ein bisschen so ein Überraschungsausfall, da konnte jetzt auch keiner mit rechnen. Ne? Also man könnte meinen, es wäre ein Ausrutscher gewesen. Also nochmal, diesmal mit Vorbereitung, wir treffen uns, wir machen einen Termin aus und einen Ort und jetzt zeigen wir uns nochmal, wie es richtig geht, faire Regeln, ja, und dann wird das nicht nochmal passieren. Nee, Gott weiß schon, dass das die Ausreden sind, die kommen könnten. Also arrangiert er das gleich sofort und schickt Ahab in die Vorbereitung. Und tatsächlich, Reaktion der Aramäer, genau das. Ja. Ben-Hadads Reaktion, genau wie man es von seinem Selbstansehen erwarten würde, anstatt einzusehen, dass er geschlagen wurde, lässt er sich so darstellen, als wenn er der hintergangene Held ist. Die erste Aussage, okay, das war nix, ja, aber dass deren Gott nun mal ein Gott der Berge ist, hätte ja auch jetzt keiner wissen können. Lass uns diesmal auf der Ebene kämpfen, dann haben wir vielleicht mehr Glück, ja? Die Israeliten hatten voll den fiesen Heimvorteil, ja, mit so einem Berggott. Zweitens, diese 32 Könige, die dabei waren, ja, die haben den Ben-Hadad ja mal sowas von blamiert. Also die haben ja gar nichts geleistet. Abschaffen, das Land jetzt erstmal richtig strukturieren, wir setzen jetzt einfach Statthalter ein und jetzt, das ist die dritte Aussage, können wir mal so eine richtige Vollmobilisierung starten. Ja, das Ergebnis ist, wenn wir später jetzt die Zahlen der Verluste zusammenrechnen, mindestens 127.000 Soldaten. Plus Wagen und Reiter. Ja, Osnabrück hat ungefähr 160, also wenn wir jetzt Schinkel, Hellern und den Westerberg abziehen, Und dann Osnabrück sammeln, das wäre das Heer von den Aramäern. Die Israeliten sind so ein bisschen mehr als Gaste. Aber ich denke, die Bibel beschreibt das hier sehr, also beschreibt hier sehr schön, wie wir uns diese Mengen vorstellen können. Da muss ich mir gar nicht gut Beispiele suchen. Die Bibel sagt, die Aramäer füllten das Land. Ja, wir stellen uns vor, die sammeln sich in dieser Ebene und du kommst auf so einen kleinen Hügel und kannst über ganz Norddeutschland blicken, weil alles Ebene ist und überall sind die Aramäer. Du siehst nichts als Aramäer. Und dann kommen die Israeliten wie zwei kleine Ziegenherden. Immerhin sind es zwei. Ja, also man nimmt so richtig Gottes Vogelperspektive ein und schaut wie auf so ein Fußballfeld und auf der einen Seite siehst du den Schwarm und auf der anderen Seite so zwei Ziegengruppen. Aber wieder greift Gott ein, bevor er gefragt wird und sagt, so spricht der Herr. Weil die Aramäer gesagt haben, der Herr sei ein Gott der Berge und nicht ein Gott der Talebenen, so habe ich diese ganze große Menge in deine Hand gegeben, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Genau das geschieht. Die Aramäer werden besiegt. 100.000 werden von den mickrigen Israeliten an einem Tag geschlagen. Ja, ich meine, wenn man 7.000 auf 100.000 umrechnet, Kopfrechnen, kommst du mindestens auf 100 pro Person? Nicht ganz. Sagen wir, die anderen stehen im Hintergrund und die 200 machen alles. Es ist überhaupt nicht vorzustellen, wie das physisch möglich gewesen sein soll, es sei denn vom Kampf geschehen. Und wenn das nicht schon übernatürlich und unglaublich genug gewesen wäre, die 27.000, die jetzt überleben, fliehen in die Stadt und plötzlich bricht die Mauer zusammen und alle sind platt. Ein vernichtender Schlag. Und das ist die zweite Armee, die Ben-Hadad dazu aufstellt. Und es wird daher gesagt, lass uns nochmal eine Armee aufstellen, die genauso groß ist wie die letzte, die wir verloren haben. Also er wurde zweimal innerhalb eines Jahres mit 127.000 Leuten Verlust geschlagen. Vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Weiß man. Gott bewirkt den Sieg. Und wenn Gott den Sieg bewirkt, ist er unausweichlich. Gott bewirkt den Sieg aus einem Grund. Damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Eine Botschaft, die für unsere beiden Kriegsherren schwer anzunehmen ist. Ben-Hadad glaubt, er selbst wäre der Herr. So spielt er sich zumindest auf. Ja, er nennt sich Sohn Gottes. Er ist der König der Könige. Und selbst nachdem Gott ihn wundersam und vernichtend schlägt, grenzt er Gottes Herrschaft auf die Berge ein. Herr und Ahab glaubt sicher nicht, dass Gott der Herr ist. Das beweisen alle Geschichten vorher, wo er genau das Gegenteil versucht zu beweisen. Aber in dieser Geschichte hier sehen wir es auch. Seine erste Antwort auf Ben-Hadad ist, mein Herr und König. Und später kommt er gar nicht auf den Gedanken, Gott anzurufen. Ja, Gott hat zuvor Hunderte von Ahabs Leuten auf einmal vernichtet. Und Ahab weiß, er hat diese Präsenz der Gottesmänner in seinem... Das ist doch eine super Waffe, die er nutzen müssen wollen würde, wenn er schlau wäre. Nein, der einzige Grund, warum er überhaupt in den Krieg zieht, ist, um seine Lieblingssachen zu schützen. Und es gibt noch einen dritten Hauptcharakter, der vergisst, dass Gott der Herr ist. Das ist Elia. Immer wieder finden wir in dieser Geschichte Schilderungen, die wie ein Augenzwinkern zu Elia sind. Elia hat Angst, dass ihn der König umbringt. Gott dreht den Spieß um, der König ist in der Gefahr. Elia fürchtet sich tierisch vor Isabel. Was ist die erste Forderung von Ben-Hadad? Gib mir deine Frauen. Deine schönsten Frauen, keine Ahnung. Vielleicht war sie bei der ersten Forderung nicht dabei. Bei der zweiten Forderung, gib mir alles, was dir lieb ist, vielleicht war sie da dabei. Isabel ist auf einmal nichts als ein diplomatisches Handelsstück. Elia verzweifelt, weil alle seine Arbeit umsonst ist und er nichts mehr kann. Zack. Gott benutzt Ahab selbst, um die Wunder zu bewirken und zu zeigen, dass er der Herr ist. Elia sagt, er ist der Einzige, der übrig geblieben ist. Und plötzlich sprießen in dieser Geschichte überall namenlose Propheten aus dem Boden. Gott sagt, es gibt 7000 weitere in Israel, die ihm treu sind. Und siehe da, eine Armee von 7000 besiegt ein unendlich großes Heer von Aramäern. Ich glaube nicht, dass es dieselben 7000 ist, aber die Aussage Gottes an Elia ist, 7000 sind bei weitem ausreichend, um eine unmögliche Aufgabe zu tun. Wenn Gott es mit einem bösen König und seiner Truppe schafft, wie viel mehr schafft er es mit seinen treuen und geliebten Dienern? Es sind nicht die Diener, die wirken und beweisen, dass Gott der Herr ist. Es ist Gott selbst. Und so malt Gott diesen überwältigenden Sieg im Kampf gegen die Aramäer, malt damit ein Beispiel für Elia und seinen geistigen Kampf. Ja, diese Geschichte von Israels Schlachten wird hier unmittelbar nur als Bild benutzt, um Elia zu ermutigen. Wir können uns richtig vorstellen, wie Elia nachher davon erfährt und dann die ganzen Details erfährt und sich fragt, wo kam das denn jetzt alles her, Gott? Dann kannst du alles tun. Elia soll erkennen, dass Gott der Herr ist. Und das ist der Grund für den Sieg. Genauso ist es mit jedem geistlichen Kampf. Diese Geschichte ist hier wie für Elia, für uns ein Beispiel. Es gibt einen Grund für den Sieg, dass du erkennst, dass Gott der Herr ist. Gott kam ungefragt in diese Welt, um einen Kampf zu führen, den wir bereits komplett aufgegeben haben. Der ich-zentrierte Kriegsherr Ahab wird mit einem übermächtigen Feind konfrontiert. Statt das Böse zu bekämpfen, versucht er, seinen Vorteil und seine Ehre und seine Lieblingsgegenstände zu retten. Der Mensch ist der Kriegsherr. So ein Kriegsherr bist du, so ein Kriegsherr bin ich. Wir sind mit einem zerstörerischen und gefräßigen Feind konfrontiert, der nicht stoppt, bevor alles Gute an uns zerstört ist oder vollständig unterworfen. Die Sünde, Auflehnung gegen Gott, der Widerstand dagegen, dass er der Herr ist. Diesem Feind entgegenzutreten wäre sinnlos. Dass Ahab überhaupt versucht hat, gegen Ben-Hadad zu kämpfen, ist eigentlich verrückt. Wir würden von den Streitwagen der Versuchung umgemäht. Aber genau wie Ahab wollen wir auch gar nicht dagegen kämpfen. Ja? Der Mensch ist gar nicht wirklich dagegen. Ahab findet Ben-Hadad eigentlich ziemlich cool. Das sehen wir später. Und genauso will der Mensch sich nicht von der Sünde lösen. Wenn wir dagegen kämpfen, dann um unser Ego zu retten. Es gibt einen Grund für den Sieg und das ist, dass wir erkennen, dass Gott der Herr ist. Jesus wurde Mensch und hat die Sünde besiegt. Wie? in einem epischen Kampf mit einem mächtigen Machterweis? Aus der Sicht des Weltgeschehens war Jesus' Siegen sanft, still, kaum wahrnehmbar. Er starb, geächtet, geschwächt. Seine Dienstzeit war vorbei, bevor sie angefangen hatte. Er bezahlte für den Egoismus und den großen Wahn von uns Menschen, für unsere Sünde und mit seinem eigenen Leben. Und so errang er den größten Sieg, den es jemals geben wird. Er hat diesen Sieg für dich errungen. Wenn du glaubst, dann ist nicht nur deine Schuld, sondern auch der Ahab in dir besiegt. Aber wir leben immer noch Kämpfe. Wir kämpfen immer noch mit unserer Sünde, mit unseren Unsicherheiten, mit unseren Ängsten, mit unseren Schwächen, mit unserer Bosheit und ohne Frage mit unserer Umwelt und dem um uns herum. Das ist richtig. Aber das ist ja, was der Predigttext uns hier sagt. Er fordert dich auf, in deinen Kämpfen zu sehen, was für einen Sieg Gott für den Ahab, der du damals warst, errungen hat. Ungefragt, komplett sinnlos und gegen jegliche Argumentationsgrundlage. Du warst ein Ahab und trotzdem kommt er für den Sieg, damit du erkennst, dass er der Herr ist. Welche Siege wird er dann für seinen geliebten Diener vollbringen? Der Grund für den Sieg ist einer, dass wir erkennen, dass Gott der Herr ist, dass wir einzig und allein ihm gehören und nur in ihm Hilfe finden. Er allein kann und wird unser Sieg sein. Was ist dann jetzt aber, da kommen wir zur Frage vom Anfang zurück, mit dem, was wir tun? Wo ist unsere Verantwortung? Wo ist unser Dienen? Wie sollen wir das unter einen Hut bringen, dass Gott alles für uns ist und wir gleichzeitig loslegen und ihm nachfolgen? Unser Predigttext gibt uns ja jetzt eine Hilfestellung, indem er dieses Prinzip nochmal umdreht. Ja, die Geschichte wird jetzt nochmal im Negativen dargestellt. Und das ist jetzt der zweite Akt, den haben wir in der Lesung gelesen. Eine Ursache für Niederlagen. Es gibt eine Ursache für Niederlagen. Und die ist, dass wir nicht erkennen wollen, dass Gott der Herr ist. Gott hat Ahab diese sensationellen Siege geschenkt. Ja? Aber zu der erstbesten Gelegenheit versucht er einen Deal für sich selber rauszuschlagen. Ja, Ben-Hadad flieht in die Stadt. Im Grunde ist die Stadt erobert, weil die wenigen Soldaten, die er noch hatte, die vielleicht auf der Mauer standen, um das vor den Israeliten zu verteidigen, sind tot, weil die Mauer von alleine eingestürzt ist. Und jetzt kommen wieder diese schlauen aramäischen Ratgeber und sagen, komm, wir versuchen es mal mit Frieden. Und es ist total absurd, was jetzt dem König Ahab hier vorgeschlagen wird. Ja, also es ist mir nach wie vor schleierhaft, egal wie oft ich es lese, die denken sich in Strick und Sacktuch und streuen sich voll mit Asche und sagen, Ben-Hadad bittet um sein Leben. Und Ahab sagt, Mensch, der lebt noch? Mörder, der Alte, soll mal herkommen. Lebt er noch? Er ist mein Bruder, Mann. Wo kommt es her? Und dann denken die Männer, okay, ich besser nichts sagen. Vielleicht meint er das ja ernst. Checken schnell mit ihrem Boss. Und er sagt, okay, wir tun einfach so, als würden wir mitmachen. Und dann geht er raus und sagt, weißt du was, ich habe einen richtig guten Deal für dich. Du kriegst das wieder, was ich dir mal weggenommen habe. Und darfst ein bisschen mit mir handeln. Und Ahab sagt, Darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Jetzt werden mich endlich die Leute, meine Wirtschaftsfreunde, endlich akzeptieren und sehen, was ich für ein pfiffiger König bin. Und vor allem bin ich endlich in der Freundesgruppe von Ben-Hadad. Also das ist für mich die einzige Erklärung und so wirkt es sehr stark, dass der Ahab mit allem, was Ben-Hadad irgendwie angeht, ganz schnell auf seiner Seite ist. Und von Anfang an, also die beiden sind sich vom Charakter so unfassbar ähnlich, nur Ben-Hadad ist halt der coolere Ahab. Und Ahab sieht das. Und er nutzt jede Chance, um irgendwie von der Cloud, wie man heutzutage sagt, von Ben-Hadad was mitzukriegen. Was absurd ist, weil Ahab innerhalb von wenigen Sekunden vergessen hat, dass er das gesamte aramäische Reich gerade ausgelöscht hat. Also, nachdem er diesen Sieg errungen hat, wäre nichts mehr in seinem Weg gewesen. Er hätte nicht nur die Städte, die ihm genommen wurden, wiedergekriegt, er hätte sich ja auch noch 15 weitere Städte nehmen können. Ahab wollte aber einfach nicht einsehen, dass Gott der Herr ist. Stattdessen sieht er wieder diesen lukrativen, netten, kriegstreiberischen Ben-Hadad, den er schon immer cool fand, und lässt sich voll auf ihn ein. Und jetzt schildert Gott in einer interessanten, didaktischen Art und Weise Ahab, was er falsch gemacht hat. Und zwar kommt wieder ein Prophet aus dem Nichts. Also noch ein anonymer, also eben war es nur einer die ganze Zeit, jetzt kommt noch ein anderer anonymer Prophet und der trifft noch zwei weitere anonyme Propheten. Also die scheinen irgendwie im Umlauf zu sein. Genau. Ja, und Gott schildert es jetzt zweimal in dieser Geschichte. Ja, und wieder können wir etwas Interessantes beobachten. In der Geschichte lässt Gott eine Geschichte geschehen, die als Beispiel dient. Ja, genauso wie die echte Geschichte von Ahab, den Israeliten und den Aramäern für uns ein Beispiel ist, für unser geistliches Leben, lässt Gott es in dieser Geschichte noch einmal unmittelbar als Wirklichkeit geschehen. Also, ne, kommen wir ja gleich zu, aber wir können, wenn wir das beobachten, sehen, wie Gott Geschichte schreibt. Ja? Gott benutzt Menschenleben, um einen Punkt zu machen, um ein Argument durchzuführen, um zu zeigen, dass er der Herr ist. Und das ist ein sehr interessanter Blick auf die Geschichte. Ja, was ist jetzt dieser Punkt? Der Prophet sagt zu seinem Freund oder Kollegen, schlage mich. Der Kollege denkt sich, nein, warum soll ich dich jetzt schlagen? Okay, dann werde ich jetzt einen Löwe fressen. Unfassbar komische Geschichte. Und wir fragen uns, was ist denn hier für ein... Es ist doch ein Prophet sogar gewesen. Also ich meine, Gott macht den Punkt. Er wollte nicht auf den Propheten, auf das Wort Gottes hören. Er wusste, dass es ein Prophet war, der hier zu ihm spricht. Wer nicht auf Gottes Worte hört, der wird vom Löwen gefressen. Ahab hat davon wahrscheinlich nicht mal was mitbekommen. Das sind nicht, ist ja, also vielleicht hat ihm später das einer erzählt. Dieser Teil ist nur geschehen, damit wir es jetzt lesen. Naja, dann geht er zu einem anderen und sagt ihm, jo Mann, schlage mich. Und der haut ihm voll einen rein, dass er aussieht, als wenn er in der Schlacht so richtig einen drüber gekriegt hat. Also, der hat es verstanden. Jetzt geht der Prophet zu Ahab, schwer verwundet im Gesicht, verbindet sich noch, um die, nicht aufzufallen, also scheinbar scheint der Ahab bekannt gewesen zu sein, Und macht jetzt, der kommt von einer guten alten Prophetenschule, der nutzt den, der hat das von Nathan gelernt. Ja, er fragt den König, was er mit einem Mann machen soll, in diesem Fall sich selber. Er gesteht einen Fehler oder er schildert eine Ungerechtigkeit und der König soll sein eigenes Urteil fällen. Und es ist sehr interessant, was jetzt eben dieses Urteil oder das Problem ist. Ja? Mir wurde ein Gefangener anvertraut und den habe ich verloren. Das Urteil ist, dieser Gefangene wird von dir gefordert. Mit Ahab ist es dann sehr interessant. Er wird dann später von den Aramäern tatsächlich getötet. Und die Aramäer machen ihm nochmal so richtig Feuer unterm. Was interessant ist, weil ich frage mich, wo die ganzen Leute her haben. Aber Ahab wird wirklich von den Aramäern am Ende vernichtet. Ahab, wenn er das hört, denkt er erst, ist er wahrscheinlich auf dem Rückweg und denkt, er hat den Deal seines Lebens gemacht. Ähnliches Ben-Hadad sein Freund. Und dann kommt diese schlechte Nachricht und sagt, Mann, du hast es voll vermasselt. Seine Reaktion ist wieder nicht, er erkennt nicht, dass Gott der Herr ist. Nee, er könnte ja nach diesem Gerichtsurteil sagen, wow, Gott hat mir den Auftrag gegeben. Ich war der, der Ben-Hadad stoppen konnte. Aber ich wollte nicht erkennen, dass Gott der Herr ist. Ich wollte selber der Herr sein. Und ich wollte meinen Kriegsherrn, den Feind, nicht gefangen halten. Ich wollte lieber Umsatz mit ihm machen. Aber er tut es nicht. Stattdessen ist er in seinem Ego gekränkt, frustriert und das geht dann weiter in der nächsten Geschichte, wo er dann irgendwie versucht, seinem Frust loszuwerden und noch weitere Sünde und immer weiter reingeht und irgendwie versucht er, diesen Frust zu sättigen. Es ist sehr interessant, wenn man Ahab beobachtet, quasi eine moderne Geschichte, wie Menschen versuchen, mit Frust und Unzufriedenheit und Niederlagen umzugehen. Was ist jetzt hier für uns drin? Ist jetzt für uns die Aussage, gehorche Gott, sonst frisst dich der Löwe? Wir stehen in einer anderen Position als Ahab. Und das sehen wir, wenn wir uns jetzt Elia wieder anschauen. Elia wollte auch nicht erkennen, dass Gott der Herr ist. Auch Elia ist gescheitert. Elia hatte den größten Sieg seines Lebens errungen, nachdem er die Priester am Karmel da alle vernichtet hat. Er läuft danach einen Marathon und ist triumphierend und voller Ekstase und dann kriegt er eine kleine Drohung und denkt, damit kann ich nicht umgehen. Er wollte nicht glauben, dass Gott der Herr ist. Und da ist seine Niederlage. Und jetzt haben wir hier zwei unterschiedliche Herangehensweisen von Gott, die wir beobachten können. Ja? Wir haben Elia, dem Gott Ausdauer, Versorgung schenkt und ihm am Ende wie mit einem sanften Säuseln begegnet. Und wir haben Ahab, wo ultimativ alles darauf hinausläuft, dass Ahab erkennt, dass Gott der Herr ist. In der endgültigen Feindschaft. Die Lektion, die Ahab lernen muss, ist trotzdem für uns eine notwendige. Ja? Jesus hat einen Sieg errungen. Jesus hat gezeigt für uns, dass er der Herr ist. Der Kriegsherr der Sünde wurde gefangen und in unsere Verantwortung quasi gegeben. Aber was ist unsere Reaktion? Ja, ich sage mich davon ab und ich weiß, diese Dinge sind nicht ganz gut, aber naja, immer mal wieder so ein bisschen tut ja ganz gut. Ich denke, wir sind immer wieder alle in der Situation, dass wir diesen Kriegsherrn begegnen, wo ein radikaler Gehorsam gefordert sein könnte. Egal wie komisch oder heftig es ist, schlag dem Mann ins Gesicht. Weil du weißt, dass Gott der Herr ist. Löse dich davon, versuch nicht einen kleinen positiven Deal für dich rauszuschlagen, sondern vertraue, dass Gott der Herr ist. Lass dich nicht zurückziehen in die Sünde, sondern vertraue, dass Gott der Herr ist. Mach den klaren Cut. Lass den Kriegsherrn nicht mehr frei. Vertraue, dass Gott der Herr ist. Das ist der ganze Grund für den Sieg. Und jetzt kommt für uns die Gnade. Ja, wir wurden gerettet von Jesus. Ohne Grund. Unser Ahab wurde überwunden. Wir sind nicht besser als Ahab. Ja? Jedes Mal, wenn wir über Ahab lachen und uns um den Kopf fassen und fragen, was macht er dort, sprechen wir uns unser eigenes Urteil doch theoretisch, genau wie Ahab es getan hat. Aber wo ist jetzt bei uns der Unterschied? Und das ist die rettende Gnade von Jesus. Das Evangelium. Wo das Ziel unseres Lebens ist, dass wir in allen Dingen verstehen, dass er der Herr ist. Dass wir in allem erfassen, dass wir von ihm abhängig sind und uns an nichts anderes halten wollen. Dass wir in kleinen Schritten nicht immer wieder Schritte zurückgehen, sondern den Kriegsherrn gefangen halten, weil wir wissen, er ist der Herr. Dazu Offenbarung 5, Vers 19, 9, Vers 10, 5, Vers 9 und 10, genau so, als Abschluss. Da heißt es, und sie sangen ein neues Lied. Es geht hier um einen himmlischen Hofstaat, ja, Gottes Diener. Wer jetzt diese Leute da genau sind, brauchen wir nicht drauf eingehen. Sie sangen ein neues Lied. Eine Aktion, die im Alten Testament immer wieder aufkommt, und zwar nach einem Sieg. Nach einem abgeschlossenen Sieg. Ja, Ägypten, die Israeliten fliehen, 2. Mose 14, fliehen aus Ägypten, das Meer teilt sich, die Israeliten kommen hindurch, die Ägypter werden vernichtet und sie sangen ein neues Lied. Es gibt verschiedene Psalmen, wo ein neues Lied gesungen wird und der Sieg besungen wird. Und auch jetzt wird ein neues Lied gesungen. Der Sieg ist vollbracht, heißt das. Und sie sangen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden. Und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und aus allen Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Der Sieg, der für uns errichtet wurde, ist genau dieser. Wir wurden dazu gemacht. Das ist eine abgeschlossene Handlung, eine Bestimmung, zu der wir hingeführt werden. Wir werden am Ende erkennen, dass Gott der Herr ist. Und alle unsere Niederlagen und alle unsere Siege führen genau darauf hin, dass wir am Ende dort stehen und es begriffen haben. Du hast uns für Gott erkauft, mit deinem Blut, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht, für unseren Gott. Amen.